glaube, die Welt bemüht sich wieder mal sehr darum, diese sogenannten Wutbürger ernst zu nehmen, wie es immer heißt, und gleichzeitig damit eben auch ihre Position letztlich zu relativieren und eigentlich auch zu relativieren, was ganz offensichtlich ist. Hier in Hamburg gehen Rechtsextreme und Rechtspopulisten und Weltverschwörungstheoretiker zusammen auf die Straße, immer montags unter der Parole Merkel muss weg. Und wenn man dazwischen steht und dann auch hört, was so nebenbei alles gesagt wird, wird auch deutlich, wie eng die AfD da eigentlich präsent ist, weil da einfach AfD-Mitglieder schwatzen, welche Kreisvorstandssitzung wie verlaufen ist beispielsweise oder welchen sie da gerade jetzt in der AfD selber viel zu schwach finden in der Position. Da müsste man viel energischer gegen Linksextremismus, wie es dann gleich auch ein großes Thema ist, vorgehen. Und da sieht man eben das, was wir seit Jahren befürchtet haben und wovor wir auch letztlich immer wieder gewarnt haben, dass eigentlich mit den Wahlerfolgen der AfD das Sag- und Wählbare eben bundesweit weit nach ganz rechts außen ausgedehnt worden ist und dabei eben auch letztlich die Scham fällt, miteinander nicht auf der Straße zu stehen. Das ist auch, glaube ich, die neue Qualität der letzten Jahre. Wir haben eigentlich zuvor immer noch den Eindruck haben können, dass beispielsweise, wenn dort NPD-Personen auftauchten, dann doch ein kleiner Teil vielleicht oder auch vielleicht ein größerer Teil anderer Demonstranten gegen Merkel beispielsweise dann eher die Distanz suchen. Das erleben wir in Hamburg gerade gar nicht. Wir erleben im Gegenteil, gerade über Matthias Matusek beispielsweise, einen doch recht bekannten Journalisten und Kritiker der bestehenden Verhältnisse von weit rechts, der eigentlich sich unglaublich bemüht, genau diese rechtsextremen Verstrickungen in diesen Melange, die dort auf die Straße geht in Hamburg, zu relativieren und schön zu reden. Er hat einmal spontan offensichtlich eine Veranstaltung besucht gehabt, wo sie noch am Jungfernstieg stattfand und hat da dann auch gleich berichtet, dass da eigentlich viel zu sehr überzogen Menschen als Nazis beschimpft worden wären von Kritikern, die dagegen demonstriert haben, die waren aber schon längst da. Und wenn man sich die Organisatoren anguckt, gerade diejenigen, die aus dem Türstehermilieu kommen, haben eben eine weit rechte Vergangenheit. Einer von ihnen ist unter anderem auch Bodyguard von Ronald Barnabas Schill gewesen, den Innensenator mit, sag ich mal, sehr extremen Positionen, der mittlerweile ja eher bekannt ist, weil er bei verschiedenen Formaten im Fernsehen, Privatsendern eher nackt durch die Shows läuft, wo man sich natürlich dann auch ein bisschen fragt, was ist das eigentlich für eine vermeintlich charismatische Persönlichkeit, die es eben geschafft hat, mit seiner Schildpartei hier fast 20% zu bekommen. Da sieht man eben auch, es war schon immer auch in Hamburg das Milieu da, was sozusagen sich weit rechts gerne positionieren möchte, und jetzt ist die Stimmung auch da und jetzt traut man sich auf die Straße zu gehen.
Jetzt ist Hamburg eine relativ große Stadt, zweitgrößte in der Bundesrepublik, und die Zahlen dieser montäglichen Veranstaltungsteilnehmenden ist so bei 300 gelandet ungefähr, ne? Kann das sein?
Ja, 200-300, da gehen so ein bisschen die Zahlen auseinander, aber wenn man dann dazwischen steht, wie gesagt, sieht man eben auch, das ist schon ein kleiner Haufen, der wirkt auch so ein bisschen eingeschworen. Man merkt dann aber auch gleich, dass sie dann eben bei aller Unterschiedlichkeit, das sieht man auch, wie sie gekleidet sind, man sieht da schon auch ökonomische Unterschiede, man sieht auch vom Habitus, wie sich die Leute bewegen, dass da verschiedene Bildungsgrade zusammenkommen. Das stimmt alles, das ist eine Melange, das ist eine Mischung, aber gleichzeitig erlebt man dann eben auch beispielsweise jetzt ganz aktuell, als dann eben der Abmarsch stattfand, brüllen dann alle ganz Hamburg, hast die Antifa, was man eigentlich eher so aus dem rechten Hooligan-Milieu so als Parole kennt, und da wundert man sich dann schon, wenn so ein Schlipsträger beispielsweise auch so eine Parole grüllt, da merkt man eben, da ist auch was enthemmt, da ist auch eine Entgrenzung, die ich schon angedeutet habe, inhaltlicher Art vonstatten gegangen, und das ist, glaube ich, eben auch wirklich, was wir sehr betonen müssen, dass eben schlicht und einfach in den letzten Jahren einfach die verschiedenen rechten Milieus überhaupt gar keine Probleme mehr haben, zusammen in irgendeiner Weise zu agieren. Und wenn man das kritisiert, kommt dann ja meistens sofort der Vorwurf, nein, wir sind ja gar nicht rechtsextrem, das ist eine überzogene Kritik. Und wenn man dann Ross und Reiter nennt, wie es dann immer so schön umgangssprachlich heißt, ist dann meistens ignorieren und schweigen.
Da sind wir bei einem Problem semantischer Art angekommen, was tatsächlich eins ist, ne? Als jemand, der sehr häufig eben nötigermaßen im Radio spricht, muss ich ja darüber nachdenken, was für Begrifflichkeiten verwende ich. Und gerade wenn ich die AfD nehme und unsere Begleitung im Radio dieser Parteiengeschichte und des gesamten Feldes, dann weiß ich, wie schwer es mir fällt, immer auch eine Terminologie zu verwenden, die genau trifft, wofür die Menschen stehen, die in dieser Partei sind. Wie schnell man darüber diskutieren muss, sind das jetzt Faschisten? Darf man die Nazis nennen? Da muss man die Neonazis nennen? Sind das Rechtskonservative? Wie nennt man das? Und dann wird immer darauf verwiesen, aus der Partei selbst, dass es das Unfug ist, solche Zuschreibungen Abschreibung. Ne? Inzwischen ist klar, dass der Verfassungsschutz hier und da Teile dessen mindestens überprüft, dass also eine, zumindest auch von staatlicher Seite der Verdacht da ist, dass sie nicht unbedingt demokratiefreundlich sind. Das heißt also, da geht ganz viel auf, was du auch gerade benannt hast. Es sind viele verschiedene Charaktere hier auf der Straße zu finden. Es gibt genauso vielfältig auch immer noch in der AfD zu finden. Wie gelingt es trotzdem, eindeutig zu benennen, was wir vor uns haben?
Naja, tatsächlich ist die AfD letztlich der ganz große Traum, den wir in dem rechten Milieu, rechts von der Union, bitte jetzt nur bildlich zu verstehen, links von der NPD, eigentlich seit den 60er, 70er, 80er, 90er Jahren eben kennen. Nämlich bitte endlich eine Partei jenseits der CDU, CSU am rechten Rand der Gesellschaft fest zu etablieren. Und das ist auch einer der Gründe, warum diese Partei so erfolgreich ist, weil wir eben erleben, dass viele Personen, die aus anderen rechten Parteien, die alle gescheitert sind, sich jetzt mittlerweile einbringen, also auch das Know-how haben, auch mittlerweile die Kompetenz haben, ganz banal, wie macht man eine Einladung, wie macht man einen Parteitag, da sind etliche früher dran gescheitert und man merkt eben auch im gesamten Milieu und das ist das neue, weitere Besondere, dass eben wirklich der Wille da ist, dieses Mal schaffen wir es. Und nach den ersten Wahlerfolgen ist auch das offensichtlicher geworden und man hat da auch genau schon die Streitereien interner Art gemerkt, das wurde sehr deutlich anhand der Jungen Freiheit, die als neurechte Wochenzeitung sehr kritisch tatsächlich zu harte Ausfälle wie von Björn Höcke beispielsweise, den AfD-Landesvorsitzenden, Fraktionsvorsitzenden in Thüringen kritisiert haben und da schon gewarnt haben, der könnte konservativeres Wählerklientel vergrätzen. Ich habe dann aber hier bei der AfD beispielsweise in ihrem Bürgerdialog im Rathaus dann auch erleben dürfen, wo Dieter Stein eingeladen war. Er sollte über Lügenpresse reden und er sprach es dann selbst an, genau diese Gratwanderung der AfD und prompt kam aus dem Publikum der AfD dann eben der höfliche Hinweis, er wüsste schon, warum seine Abozahlen gestiegen seien und das könnte sich auch ändern. Mhm. Da merkt man eben die Spannung innerhalb dieses Milieus und ich wollte mich jetzt damit nicht herausreden, dass wir da keinen allgemeinen Begriff finden können. Ich glaube, es ist eigentlich viel banaler. Man muss sich eben die Inhalte angucken und die Inhalte sind, und das macht es vielleicht ein wenig schwierig, weil das ein Begriff jetzt ist, der in der politischen Debatte, in den Medien und in der Politik sehr selten fällt. Aber de facto ist es eine völkisch-nationalistische Partei. Und das bedeutet, die Bezugsgröße ist das eigene Volk und dieses wird absolut in den Mittelpunkt gestellt und sie maßen sich ja auch eben an, für das Volk alleine sprechen zu können. Und das ist genau der zentrale Punkt, der Begriff erschreckt nicht. Und darum sucht man dann ein wenig. Und man merkt das ja auch jetzt im Bundestag, da wird die AfD dann ja auch schon so nonchalant auf einmal doch als faschistisch, rechtsextrem genannt, wo eigentlich in der Sozialwissenschaft und der Politikwissenschaft man eigentlich viel vorsichtiger sprachlich war. Im Übrigen ist auch aus den Wissenschaften und auch aus der Antifa-Bewegung mitnichten das Klientel der AfD beispielsweise als Pack bezeichnet worden. Das kam aus der Politik. Das hat auch nur erwähnt. Da merkt man eben, wie undifferenziert in der Politik manchmal auch argumentiert wird, aber eigentlich in der kritischen sozialen, politischen Bewegung da sehr genau geschaut. Und der völkische Nationalismus ist eigentlich das Urdenken von allen rechten Gruppierungen. Und ich glaube, darum ist das der zentrale Begriff, den wir auch verwenden sollten. Und man sollte dann natürlich auch daran denken, dass der Begriff natürlich impliziert, dass hier sich Leute anmaßen, erstens, wie schon gesagt, für das Volk zu sprechen und zweitens sich anmaßen, auch zu entscheiden, wer dazugehört und drittens sich eben auch anmaßen, wie man mit den anderen umzugehen hat. Also der Begriff ist mitnichten so harmlos, wie er klingt.
Mhm. Wir erinnern uns, dass vor einer Weile die Debatte geführt worden ist, wenn auch nicht tatsächlich zielführend, über die Begrifflichkeit völkisch, die ja aus dem braunen Dünkel rausgeholt werden sollte von zum Beispiel Frauke Petri, die damals noch eine Rolle in der AfD gespielt hat, die ja heute nicht mehr in der AfD ist. Aber auch da, glaube ich, ist genau das nicht passiert. Das ist tatsächlich eine ernsthafte Auseinandersetzung mit der Bedeutung von völkisch und vor allen Dingen in einem Jahr 2017, 2018 geführt worden ist. An dem krankt es so ein bisschen. Also tatsächlich genau eine Position zu definieren, die nicht nur sagt, dass das völkisch-nationale sind, sondern eben auch klar macht, wo ist denn die Differenz? Also wenn sich Seehofer heute hinstellt und als allererste Regierungshandlung erstmal formuliert, wo seine rechten Positionen sind und sei es im Wahlkampf in Bayern sozusagen, ist das ja auch eine Aussage, dass da eben sofort, also dass nicht klar ist, wo ist denn die Differenz zwischen denen und dem, worum es demokratisch geht.
Ja, ich habe das vorsichtig angedeutet, dass wir tatsächlich in der Politik eben gerade auch eine Unschärfe in der Debatte erleben. Und gleichzeitig erleben wir aber eben auch, und das auch schon länger, man hat wirklich das Gefühl, dass die AfD in einem Punkt erfolgreich gewesen ist, und das teilt auch nach, nämlich im Agenda-Setting der anderen Parteien. Und das ist wirklich erschütternd, weil wir eigentlich auch das wissen, dass das nichts hilft, wenn man ihnen die Themen wegnimmt und sozusagen selber noch pointiert. Wir wissen eigentlich, dass nur eins gegen Rechtspopulismus hilft oder gegen völkisch-nationalistische Personen hilft, eine klare eigene Position, die sich abgrenzt. Alles andere führt dazu, dass beispielsweise Wählerinnen und Wähler denken, naja, wenn der Seehofer jetzt beispielsweise sagt, der Islam gehört nicht zu Deutschland und die AfD sagt das schon die ganze Zeit, dann kann ich auch das Original wählen. Und das ist ein Punkt, wo wir eben sagen, immer wieder, das ist die schleichende Entwicklung und hier in einem rasenden Tempo nach weit rechts in der Gesellschaft. Und da müssen wir auch feststellen, bei aller Lobhudelei, die wir gerade aus dem sogenannten neurechten Spektrum von Götz Kubitschek beispielsweise oder Ellen Kosetzer erleben, de facto waren sie nicht erfolgreich. Die Erfolge haben andere erstritten, nämlich unter anderem Thilo Sarrazin. Götz Kubitschek sagt das ja letztlich auch selber, der war für sie der Rambock. Nach seinem deutschen Buch Deutschland schafft sich ab, sind sie quasi mit ihren anderen Positionen nachgestoßen und konnten den Raum, den er geöffnet hat, nutzen. Und da sieht man eben, wie entscheidend es ist, ob, ich sag mal, XY das sagt oder eben eine renommierte Persönlichkeit aus Medien und Politik. Und gerade hier erleben wir eigentlich auch meines Erachtens viel zu wenig auch eine schärfere Kritik an solchen Personen. Wir erleben das ein wenig gerade an Uwe Tellkamp, den Autor von Der Turm und anderen wirklich beeindruckenden Büchern, der in einem Streitgespräch mit dem Dichter Doris Grünbein sich eindeutig weit rechts auch in der Sprache und mit den Metaphern und den Bildern, die er verwendet hat, positioniert hat, auch falsche Fakten behauptet hat. Alles das, was wir von Pegida kennen. Und was passiert? Kaum geht man auf diese inhaltliche Ebene bei Tellkamp und sagt, Moment mal, 95%, wenn ich mich richtig erinnere, hat er behauptet, würden die Sozialsysteme einwandern. Und dann wird höflich gesagt, nein, das stimmt nicht. Also es ist eine inhaltliche Auseinandersetzung. Und was erleben wir aus dem ganzen neurechten Spektrum, auch von dem Institut für Staatspolitik um Kubitschek oder eben von der AfD um Alice Weidel und Alexander Gauland? Es wird wieder so getan, als ob pauschal da einfach nur moralisierend darauf reagiert wurde. Nein, sie entziehen sich eigentlich de facto der inhaltlichen Auseinandersetzung. Und vor allem wird deutlich, diese inhaltliche Auseinandersetzung muss auch das eigene konservative Lager viel deutlicher führen. Es ist natürlich hilfreich, wenn von links, linksliberal eine Kritik kommt, aber tatsächlich erleben wir eine große Verunsicherung im Konservatismus und das können wir aus unserer Warte alleine nicht klären.
Ich habe das in den letzten Tagen mal diskutiert mit einem Bekannten, wo das immer wieder als Thema da ist, ne, der Umgang damit. Und wir als Medienmachende und selbst wenn es eine sehr dezidierte Fokussierung gibt, wie es zum Beispiel im freien Radio so ist, ne, wir sind nicht der Neutralität verpflichtet, wir müssen nicht ausgewogen berichten, sondern wir können Positionen beziehen, was auch gut ist, soll ja auch zu der Diskussion dienen und diese Position, an der darf man sich durchaus auch reiben, sind wir trotz alledem in dem Mechanismus drin. Ne? Wir stellen Öffentlichkeit her und wir stellen natürlich auch immer wieder Öffentlichkeit her für die AfD und diesem Netzwerk und da ist die Frage, ob das auch immer gut ist oder ob man manche Dinge nicht einfach auch eher damit manchen Dingen besser begegnet, indem man es nicht wieder zum Thema macht. Denn die AfD ist vielleicht gar nicht, und das ist jetzt die These, die wir mal kurz diskutieren könnten, ist gar nicht der Adressat. Ne? Also mit wem rede ich, wenn ich darüber rede? Rede ich mit Leuten, die potenziell AfD wählen würden oder dieser Idee der völkisch-nationalen anhängen oder rede ich mit Leuten, die das gar nicht machen und bestätige sie oder aber ist nicht meine Aufgabe, dann im Zweifel in den Medien tatsächlich eher zu gucken, was denn konservative Kräfte machen, egal aus welchem politischen Spektrum sie kommen?
Na, ich glaube, man muss wirklich, und das hast du ja eben gerade auch gemacht, ich glaube tatsächlich, dass man da sehr genau ausdifferenzieren muss, wann, wo, welche Debatten. Und vielleicht darf ich mit Medien beginnen. Das war ja auch der Ausgangspunkt der ersten Überlegung von dir. Ich glaube, dass wir uns ja auch mittlerweile überschätzen. Das ist jetzt nicht gegen ein freies Radio, das meine ich insgesamt mit dem öffentlich-rechtlichen Medien. Weil schlicht und einfach die Debatten, um die es denen geht, führen sie in ihren eigenen Foren. Mhm. Die sozialen Netzwerke sind für sie von ganz zentraler Bedeutung. Es ist nicht ohne Grund, dass die Bundestagsfraktion ja der AfD einen eigenen Newsroom etablieren will, um eben, wie sie das nennen, eine kritische Berichterstattung ja, anzubieten von Sachen, die angeblich in den öffentlich-rechtlichen Medien beispielsweise verschwiegen werden oder eben eine eigene Darstellung ihrer selbst präsentieren wollen, weil sie glauben, dass sie immer permanent verzerrt wiedergegeben werden. Ich glaube tatsächlich, dass diese Zeit vorbei ist, dass alleine durch die großen Medien, sei es Zeitungen, Sender, politische Meinungen und Linien entworfen werden. Das nimmt nichts davon weg, natürlich genau zu überlegen, wann berichten wir eigentlich und was berichten wir. Und oft ist es leider so, dass man zu sehr vielleicht über ja, das Stöckchen springt, was einem da so hingehalten wird. Und das ist, glaube ich, auch tagtäglich immer wieder die große, schwierige Frage. Und ich hoffe eigentlich, wenn man das so pauschal sagen darf, dass es eigentlich nur eine Ebene gibt, die das einfängt, indem man schlicht und einfach die Position oder die Aktion, um die es dann geht, die dort vonstatten gegangen ist oder die formuliert worden ist, dass man die dann auch schafft und wenn es nur in 2,5 Minuten im Bericht ist, es auch schafft, das kritisch einzufangen. Dann finde ich, ist es niemals PR für sie. Es muss eben kritisch eingebettet werden. Und der andere Aspekt ist tatsächlich, wann kann man eigentlich mit wem reden? Und hier geht ja auch in den letzten Jahren die Debatte sehr durcheinander. Man hat ja fast schon den Eindruck, man muss mittlerweile mit Rechten reden. Alle, die sagen, warum eigentlich, werden schon eher als Undemokraten ausgemacht. Und ich glaube tatsächlich, dass man hier eben genau schauen muss, mit wem man es zu tun hat. Wir haben das jetzt aktuell bei der Buchmesse gemerkt. Ich habe dort bei einem Podium mitwirken dürfen von den Verlagen gegen Rechts, wo es darum ging, wie zu Rechten schreiben. Und dann sind tatsächlich eben beispielsweise ein Kossitzer, Götz Kubitschek, Martin Lichtmist und etliche andere von ihnen gekommen und haben versucht zu stören durch Zwischenrufe. Und da hat man dann auch genau gemerkt, fand ich, wie schwierig eigentlich die Auseinandersetzung ist. Nicht wegen den Zwischenrufen, sondern dass sie sofort, als sie zum Beispiel inhaltlich widerlegt worden sind, also Götz Kubitschek hat behauptet, 20 Podium würde es geben, alle über uns, aber nicht mit uns. Christoph Links, ein Verleger, bei dem wir mehrere Bücher im Laufe der Jahre machen durften, war mit auf dem Podium und hat dann ganz höflich darauf hingewiesen, hat gesagt, es tät ihm leid. Aber am Abend zuvor gab es ja wohl eine Veranstaltung, wo nämlich unter anderem eine Frau, eine Buchhändlerin aus Dresden, die mittlerweile auch sehr bekannt geworden ist, weil sie sich weit rechts positioniert hat, der eben mit auf dem Podium saß. Ja, und was ist passiert? Nichts. Ja, aber es wird dann verschwiegen. Stattdessen wird dann halt weiter gepöbelt. Dann wurde halt bei mir dann unterstellt, Denunziant und so weiter. Dann höflich darauf reagiert und versucht, deren Position nochmal darzulegen und auch eben darzulegen, dass es schon interessant ist, dass sie immer auftreten, dass sie gerne mitreden wollen, aufs Podium wollen, aber es eben zentrale Texte von Götz Kubitschek gibt, wie Provokation, wo er sinngemäß beispielsweise schreibt, dass eigentlich sie gar nicht das Gespräch suchen, sondern, ich sage das jetzt in meinen Worten, wie er es sinngemäß formuliert hat, dass eigentlich sie diese Konsensgesellschaft grundsätzlich ablehnen. Damit heißt es nichts anderes, sie lehnen den Dialog ab. Das heißt nichts anderes, dass sie eigentlich eine demokratische Gesellschaft ablehnen. Und er nennt das dann, wir wollen das Ende der Party. Und als ich ihm das zum Beispiel auch nochmal vorhielt, merkte man eben auch, nein, da kommt dann keine inhaltliche Erwiderung, wie er diesen Satz vielleicht gemeint hat. Vielleicht hat er ihn ja anders gemeint, als wie ich es gesagt habe. Wobei ich schwer der Meinung bin, dass ich den Satz schon sehr richtig verstanden habe. Und da merkt man eben tatsächlich, mit den Ideologieproduzenten aus diesem Umfeld ist ein Dialog nicht möglich. Die wollen reden und sie wollen Recht bekommen. Sie wollen sich nicht kritisch einem Diskurs stellen, wo sie vielleicht danach sagen, oh, das ist ja interessant, was Herr Christoph Links gesagt hat, da muss ich vielleicht meine Position ändern. Nämlich das, was ich gerade erzählt habe, kann man jetzt beispielsweise auf ihren Webseiten lesen, wo sie genau auch diesen Punkt relativieren und runterspielen und so tun, als wenn sie auf der Buchmesse sozusagen komplett ausgeschlossen gewesen wären. Nein, ein Personal von ihnen war auf dem Podium und man kann es noch deutlicher sagen, wenn man es weiterfasst, sind ja ihre Position und ihr Personal längst in den Talkshows, wenn wir uns angucken, wo die AfD alles sitzt, wenn wir uns angucken, wo Thilo Sarrazin alles eingeladen ist, kann man schwer sagen, dass diese Meinung, diese Position, diese Personen gesamtgesellschaftlich ausgegrenzt werden. Das ist ein reines argumentatives Element, womit sie eigentlich tricksen, denn in Wirklichkeit sind sie eben längst im Diskurs. Aber immer dieses Schreien, dass sie es nicht seien, führt bei manchen leider dazu, dass sie eigentlich dann in die Defensive gehen, anstatt ganz offensiv zu sagen, das stimmt nicht, sie lügen. Sie sind im Diskurs, ihre Positionen sind im Diskurs und ihre Personen sind auf den Podien. Dass vielleicht der Kubitschek nicht da eingeladen wird, wo er gerne möchte, ist ein anderes Phänomen.
Mit Andreas Speit sprechen wir über das AfD-Netzwerk zwischen Straßenaktivismus à la Pegida oder Montagsdemonstration und rechter ich sage jetzt mal Intelligenz, ja. Ich fände das ganz gut, wenn wir auch darauf nochmal gucken können, weil die Diskussion um Kubitschek und so setzt ja auch genau da an, ne? Dass auch mit Burschenschaften und Identitären so eine Art intellektuelle Rechte im Schwunge ist. Das ist die Frage nach den, sind die Nazis eigentlich oder sind die Rechten auch richtig klug heute? Können die sozusagen lang geplant Strategien verfolgen, die ihre Ziele auch umsetzbar machen? Und so ein bisschen hat man ja das Gefühl, dass um Kompakt und das Institut für Staatspolitik und den Verlag tatsächlich sowas entstanden sein könnte wie der Think Tank, aus dem dann sowohl in die AfD als auch zu Pegida oder wie auch immer sie heißen, die IDAs und Montagsdemos, so eine Art Strategie umgesetzt wird. Ist es an dem oder ist das ein bisschen viel der Unterstellung? Wie würdest du die Situation einschätzen, Andreas?
Naja, ich würde erstmal unterscheiden zwischen der Weiterentwicklung der Ideologie und der Umsetzung von taktischen, strategischen Aktionen. Wir sagen ja schon länger, und darum sage ich auch wir, weil das schon seit Jahren im politischen Diskurs steht, in der Soziologie, in den Politikwissenschaften, dass wir es eben mit einer rechten Bewegung, mit einer sozialen Bewegung von rechts zu tun haben. Und wir haben eben alle Bewegungsmerkmale. Wir haben eben die AfD als eine parteiförmige Erscheinungsform, wo sich alles drumherum gruppiert und sammelt. Wir haben ideologische Zentren, das Institut für Staatspolitik ist eines davon. Ich würde da aber auch in diesem Kontext die Junge Freiheit sehen und die Bibliothek des Konservatismus beispielsweise, die eben ideologische Versatzstücke präsentieren, die auch aufgegriffen werden. Wir haben dann natürlich eben aktionistische Gruppen, das ist eben Pegida und das ist die identitäre Bewegung, wo wir sagen können, das sind die atmosphärischen Anheizer auf der Straße beispielsweise. Und dann haben wir eben die medialen Netzwerke, wo das Kompaktmagazin um Jürgen Elsässer meines Erachtens eines der erfolgreicheren Projekte ist, die dann eben sozusagen das Mediale schaffen, wo dann eben die Position neu verhandelt werden. Und auffällig ist eben, in diesem gesamten Milieu findet eine komplette Entgrenzung statt. Wir finden immer wieder im Kompaktmagazin beispielsweise Personen aus der AfD, die dort Interviews geben oder Leute aus der identitären Bewegung. Wir finden Texte wieder, die im Antaios Verlag um Götz Kubitschek in Büchern erschienen sind, die dann sozusagen in den Zeitungen nachgedruckt werden oder auf den Webseiten sich wiederfinden. Da hat sich wirklich etwas neu zusammengefunden und das hat tatsächlich auch eine neue Dimension bekommen und auch eine neue Kraft in der Gestalt, dass sie eben offensiv die politische Auseinandersetzung suchen. Wir erleben das ja momentan ganz aktuell über ein weiteres Struktur, die sie aufgebaut haben, nämlich 1% für unser Land. Wie sie das nennen, ein Projekt Greenpeace für Deutsche, wie es Götz Kubitschek mal genannt hatte, da merkt man schon die Ausrichtung. Sie befürchten eben, dass die Deutschen aussterben könnten. Aktuell sind sie aber dabei, bei den Betriebsratswahlen hier in der Bundesrepublik ganz gezielt Gruppen zu unterstützen. Neue Gewerkschaften versuchen sie zu gründen, auch in Hamburg beispielsweise. Und da sieht man eben auch eine Erweiterung der Kampfzonen. Es sind eben nicht nur das, was wir klassischerweise der gesamten neuen Rechten zugeschrieben haben, eine ausgesetzte Auseinandersetzung im vorpolitischen Raum, wo man versucht, Denk- und Verhaltensmuster und Begriffe und Debatten neu zu gestalten oder zu delegitimieren, damit die bestehenden Verhältnisse ins Wanken geraten, sondern dass sich jetzt eben auch tatsächlich ganz ernsthaft die sozialen Fragen versuchen zu bearbeiten. Und das muss man auch meines Erachtens von Seiten der Gewerkschaften, das kann man wirklich auch mal so deutlich sagen, warnend sagen, hier ist dringend geboten, dass die Gewerkschaften sich weiter damit auseinandersetzen, weil wir sehen in Österreich beispielsweise oder in Frankreich, dass genau mit der Hinwendung der sozialen Frage die Erfolge des Front National und der FPÖ sozusagen sich neu manifestieren konnten. Und das ist ja auch genau die Dimension, wo ich auch ein wenig überrascht bin, dass sie sehr selten diskutiert wird. Wir erleben eigentlich den Zulauf, und das sehen wir auf der Straße und im Wahlverhalten, eigentlich aus zwei Bereichen, die sich da zusammenfinden, nämlich einerseits enttäuschte Konservative, die wegen einem vermeintlichen Werteverlust ihrer Position dem Konservatismus den Rücken kehren. Und dann sehen wir eben diejenigen, die man klassischerweise eher der Sozialdemokratie, der Linkspartei, also dem Arbeitermilieu zuordnen würde, die sich abwenden, weil sie sich sozial alleingelassen fühlen oder sozial verraten fühlen. Das heißt nicht, dass sie schon abgestiegen sind sozial, sondern es ist die Sorge und die Angst. Und ausgerechnet diese beiden Milieus, die eigentlich weit voneinander sind, kommen in dieser Bewegung zusammen. Und hier sehen wir eben gerade eben auch eine neue Akzentuierung, wie gesagt, hin zur sozialen Frage. Und da erlebt man eben tatsächlich auch ein sehr strategisches Herangehen, eine kampagnenartige Umsetzung. Martin Sellner hat ja in seinem Buch zur Geschichte der identitären Bewegung explizit dann auch genau beschrieben, was man beachten sollte bei einer Aktion, bei einer Kampagne. Wie legt man das an, wie plant man das? Da könnte man jetzt sagen, oh, das ist ja sehr intelligent ausgearbeitet. Also eigentlich schreibt er nur zusammen, was man eigentlich aus der Bewegungspolitik seit Jahrzehnten weiß und seit Jahrzehnten praktiziert wird. Und manches Mal würde ich mir einfach auch mal wünschen, dass man nicht bei einer Aktion der identitären Bewegung sagt, oh, guck mal an, beispielsweise, sie haben das Brandenburger Tor geentert und dann eine Parole hingehängt, sondern man hätte vielleicht auch sagen können, oh Gott, wie langweilig, wer war denn schon alles am Brandenburger Tor? Und offensichtlich haben sie keine eigenen Ideen, sondern kopieren Aktionen, die wir von anderen politischen Bewegungen kennen. Also man könnte sagen, eigentlich auch, man sollte sie nicht so hoch inhaltlich aufwerten, wie es manches Mal in den Medien geschieht.
Mhm. Ich finde es ganz gut, dass wir dann den Punkt wieder zu den Medien zurückkommen, weil sie eben eine große, auch wenn du sagst, dass das Milieu oder diese Gruppierung sich nicht mehr durch öffentlich-rechtliches Fernsehen oder Radio informieren und da sozusagen bilden in dem politischen Sinne, sondern dass das ganz andere Netzwerke tun, ob das im Internet ist oder wie auch immer Veranstaltungen dieser Art, spielt ja eine große Rolle in der, heißt ja nicht umgrund Massenmedium, es hören ja noch viele und sehen ja viele und der Rest der Bevölkerung, die 80%, die jetzt nicht so drauf sind unter Umständen, wenn wir den Sozialwissenschaftlern Glauben schenken, sehen wir anhand des AfD Erfolg ist ohnehin nur, welche Menge an Menschen mit Ressentiments gegenüber fremden, andersartigen, nicht mainstreamigen Personen unterwegs sind. Diese Gruppe also weiter zu empowern und für eine Auseinandersetzung fit zu machen, ist ja auch ein Bestandteil dessen, was deine mediale Arbeit beispielsweise ist als Journalist. Neben dem Berichterstatten ist das natürlich etwas, man erhofft sich ja etwas durch einen Artikel oder durch einen Beitrag im Radio oder Fernsehen. Daran anschließend wäre die Frage, was für einen Umgang braucht es denn mit Personen? Und es ist ein Name in Bezug auf die Hamburger Demonstrationen gefallen, der da gar nicht unwesentlich ist. Denn immer wieder schmückt sich ja Dresden, Pegida, die AfD oder das Institut für Staatspolitik mit prominenten oder pseudoprominenten Persönlichkeiten. Der Herr Perinci zum Beispiel war ein erfolgreicher Autor, bis er entdeckt hat, dass er auch Nazi ist, jetzt mal ganz blöd gesagt. Das kann man weitergehen und jetzt am letzten Montag eben Herr Matusek, ein renommierter Journalist, Ressortleiter beim Spiegel gewesen und jemand, dessen Wort mal was gegolten hat, Leitartikler. Und heute und schon seit einer Weile, wenn man ihn verfolgt hat, weiß man, dass er lange sich rechts zugewandt hat und aus so einem katholischen, erzkonservativen Grundverständnis heraus heute Positionen bekleidet, die ganz klar rechts sind. Was für einen Umgang bräuchte man mit solchen Persönlichkeiten, die ja irgendwie als Prominenz daherkommen und so einer Sache auch Geltung verschaffen können oder Respekt?
Ja, also wir haben das ja exemplarisch, glaube ich, wirklich vor etlichen Jahren mit Thilo Sarrazin gesehen. Mhm. Da hat man genau diese Mechanismen beobachten können. Ich hatte mal ein Streitgespräch auf einer Buchmesse mit Ralf Stegner, eben von der SPD. Und ich hatte dann auch kurz darauf hingewiesen, dass Herr Sarrazin ja noch SPD-Mitglied ist. Und Herr Stegner hat auch gesagt, ja, und das ist auch der einzige Grund, warum man ihn eigentlich zuhört. Und da hat er recht. Das ist tatsächlich das Phänomen, dass wenn aus der Mitte der Gesellschaft renommierte Persönlichkeiten sich weit rechts äußern, dass es unglaublich lange dauert, dass es gesamtgesellschaftlich da gesagt wird, Moment mal, was sagt der da eigentlich? Und stattdessen eher wir immer wieder diesen Mechanismus erleben, wenn dann inhaltliche Kritik kommt, dass sie dann abgetan wird als Political Correctness der guten Menschen, was letztendlich längst ein Totschlagargument der anderen Seite geworden ist. Ja, man schreit als erstes, das ist Political Correctness, wir sind ein Opfer und bricht damit eigentlich die Debatte ab. Und das ist eine Strategie, die meines Erachtens wir immer wieder auch mal betonen sollten, dass es eine Strategie ist. Und genau da merkt man, wie schwer es ist, mit denen zu diskutieren. Man kann natürlich Thilo Sarrazin, mittlerweile eben Uwe Tellkamp oder Matthias Matusek einladen und auf ein Podium sitzen und sich mit ihm streiten. Aber ich glaube, man muss dann wissen, dass tatsächlich mit aller Vorsicht gesagt, de facto es eigentlich nur um das indifferente Publikum geht. Die Überzeugten hören das, was sie hören wollen und die Personen aus dem Milieu werden ihr Milieu auch bedienen auf so einem Podium. Und darum ist tatsächlich mein Gedanke eher dabei, warum soll man das dann machen? Man kann sich auch inhaltlich mit ihnen auseinandersetzen, indem man ihre Texte liest. Ich bin zum Beispiel ganz überrascht, dass immer wieder Götz Kubitschek auch in den Medien sehr ja letztlich fast geadelt wird in manchen Texten. Ja, der Schwarze Ritter war, glaube ich, mal ein Titel, wo ich dachte, oh hoppla. Und ich hätte mir dann einfach mal gewünscht, dass man darauf hinweist, dass er in einer Ausgabe von Kompakt von Jürgen Elsässer unter anderem nicht mal einen Text geschrieben hat, in dem es dann unter anderem eben auch hieß, dass den Politikern es ja egal sei, welches Blut ins Land kommt. Und ich finde an dem Satz so interessant, dass er eine Blutmetapher verwendet. Dass er eigentlich sagt, Moment mal, den Politikern ist es egal, welches Blut kommt. Das heißt, im Umkehrschluss, ihm ist das auch nicht egal. Und das hätte ich mir gewünscht, dass das formuliert wird, aus einem ganz banalen Grund. Da merkt man nämlich, so neurechts, wie er daherkommt und vermeintlich intellektuell sich präsentiert, das ist nichts anderes als Blut und Boden. Das ist völkischer Nationalismus. Und genau so eine Zuspitzungen, die fehlen dann oft. Und das ist mir schon ein bisschen ein Rätsel, warum eigentlich aus der Mitte der Gesellschaft dann eben auch nicht der Mut kommt, der inhaltlichen Auseinandersetzung in der Form, dass man vorbereitet ist und sagt, okay, es gibt den Streit mit den Ideologieproduzenten, aber da muss man eben auch deren Ideologie und deren Argumentation aufgreifen können, hinterfragen können. Dass ich trotzdem der Meinung bin, mit Ideologieproduzenten gibt es nur bestimmte Möglichkeiten der Diskussion. Da muss man wissen, wofür. Letztlich glaube ich, es gibt keinen Dialog auf Augenhöhe. Mit Wählerinnen und Wählern der AfD ist das komplett was anderes. Mit Menschen, die rechte Ressentiments verinnerlicht haben, aber vielleicht kein geschlossenes rechtes Weltbild haben, ist das auch komplett was anderes. Und ich glaube, da wird viel großer Tanz auch um diese Frage gemacht. Aber de facto reden wir doch ständig mit Menschen, die irgendwelche Ressentiments haben und sind da ständig, sage ich mal, in der Auseinandersetzung. Und da würde ich mir dann auch mal ein bisschen mehr Gelassenheit wünschen, damit man eben nicht sozusagen der Strategie der Rechten ja auf den Leim geht, dass sie ausgegrenzt werden. De facto werden ihre Themen diskutiert. Ich habe das jetzt, glaube ich, schon ganz oft betont. Ihre Personen sind da. Und es ist mitnichten so, dass sie eigentlich nicht im Diskurs stattfinden. Das ist, wie gesagt, ich wiederhole es trotzdem gerne nochmal, das ist nichts anderes als eine Diskursstrategie von ihnen, um uns in die Defensive zu drücken und gleichzeitig sich eben auch der innerlichen Auseinandersetzung nicht zu stellen.
Jetzt hast du quasi da so ein Grundprinzip klar gemacht. Als Journalist arbeitest du viel auf diesem Feld, schreibst, berichtest, analysierst. Deine Artikel werden auch auf mehreren Kanälen veröffentlicht, wenn man so möchte, oder tauchen nicht nur in der Taz auf. Wie ist denn deine Erfahrung, was sowas in sozusagen redaktioneller Arbeit bedeutet, beziehungsweise in zum Beispiel im Zeitungsmedier dieses Thema, welchen Stellenwert kommt zu und wie weit ist man auf sozusagen gemessen an deiner Position jetzt da in den Redaktionen?
Das kann ich wirklich nicht beurteilen, weil man da auch nur so einen ganz kleinen Einblick in den Redaktionen hat und ich habe auch überhaupt keinen großen Einblick in andere Redaktionen als der Taz direkt. Und auch da ist es tatsächlich so, dass das auch vom Tag abhängt, wer ist eigentlich an dem Tag beispielsweise CVDlerin oder CVD, also Chefin vom Dienst oder Chef vom Dienst. Da ist grundsätzlich eher, glaube ich, bei der Taz doch schon festzustellen, dass es eine große Bereitschaft gibt, Themen dieser Form auch aufzugreifen und dort natürlich auch diskutiert wird, wo beginnt PR, wo beginnt die kritische Auseinandersetzung. Und ich glaube, das ist aber bei allen Medien, das kann ich vielleicht doch so pauschal sagen, so rückblickend dann nach der Berichterstattung, dass man vielleicht sagt, okay, das ist ganz gut gelaufen, na hier vielleicht auch nicht ganz so gut. Also da ist viel mehr Selbstkritik da, als oft dieser sogenannten Lügenpresse unterstellt wird. Da wird doch schon sehr genau geschaut. Ich hätte mir tatsächlich auch, aber das betrifft, muss ich jetzt nicht aus Werbungsgründen sagen oder weil ich für die Taz hier in Hamburg auch Taz Nord so lange arbeite. Bei der Taz Nord ist das nie der Fall gewesen, aber es ist tatsächlich schon oft schwierig gewesen, gerade intellektuelle Themen der Rechten in die Medien zu bekommen. Also es ist oft so, auch in den großen Medien, dass wenn irgendwo ein Grill steht, wo Holocaust eingelassen ist, ist das Thema, wie es dann heißt, sofort gekauft. Wird irgendwo Jude auf der Recke bei einer Burschenschaft gegrillt, ist das auch sofort in den Medien. Aber wenn man zum Beispiel versucht darzustellen, im Übrigen, es gibt dieses Institut für Staatspolitik und im Übrigen, es gibt hier und dort Gesprächskreise. Also kurz gesagt, Neurechte treffen sich und diskutieren neurechte Themen in neurechten Räumlichkeiten. Wurde mir dann auch oft schon gesagt, ja, sehr esoterisch. Wen interessiert's? Da kann man heute schon antworten, ja, das hätte uns vor 10 Jahren interessieren müssen, weil dann hätten wir gewusst, mit welchen Argumenten heute uns die AfD begegnet.
Und weil das jetzt schon so ein bisschen in Richtung Schlusswort geht und auch die Sendezeit genau das schon signalisiert, wir sind in ungefähr 5,5 Minuten raus. Trotz alledem nochmal etwas, was auch aufnimmt, wie jetzt am Montag hier mit Gegenprotesten und auch die mediale Begleitung der Proteste gegen dieses Montagsdemo, Merkel muss weg Demo, passiert sind. Was ist denn der adäquate Umgang mit diesem, mit dieser Gruppe von Menschen, die sich am Dammtor trifft jeden Montag, aus deiner Sicht?
Also ich habe schon den Eindruck, und das ist vielleicht auch ein bisschen ein Unterschied zu anderen Städten, dass zum einen wir hier wirklich einen unglaublich breiten Gegenprotest haben, wesentlich größer als was sich auf der Straße da dann zeigt unter der Parole Merkel muss weg. Und auch in der medialen Berichterstattung habe ich schon auch den Eindruck, dass sehr früh eine kritische Reflexion stattgefunden hat. Also dass man da nicht einfach nur gesagt hat, naja, das sind so ein paar Merkel-Gegner, sondern dass man sehr schnell auch aufgenommen hat, was unter anderem das Hamburger Bündnis gegen Rechts auch rausrecherchiert hat, nämlich wer unter anderem eben diese Veranstaltung da ausrichtet. Und danach letztlich ja auch der Verfassungsschutz festgestellt hat, da sind eben Rechtsextreme mit dabei. Und das ist, glaube ich, auch ein großer Unterschied zu anderen Städten, dass hier ein anderes Branding dieser Gruppe stattgefunden hat, was vielleicht auch mit ein Grund ist, warum eben das eben doch nur 200 bis 300 sind und gleichzeitig der Gegenprotest einfach unglaublich groß und breit ist. Und soweit ich gehört habe, werden da auch die nächsten Proteste noch breiter und noch kreativer begleitet werden. Dramatisch ist es natürlich, wenn es zu Vorfällen kommt, die es gegeben hat, eine körperliche Auseinandersetzung, wo der aktuelle Stand ist, dass ein Merkel Nicht-Fan schwer verletzt worden ist. Da haben wir tatsächlich auch zwei Phänomene, die da natürlich jetzt zum Tragen kommen, alleine das Schicksal des Menschen und gleichzeitig aber eben auch, wie das dann politisch genutzt wird, unter anderem von der AfD mit entsprechenden Presseerklärungen. Da sieht man eben auch, wie schwierig die Auseinandersetzung dann alltäglich auf der Straße ist.